Der Bier und Sports Podcast wird unterstützt von den beiden Money Guides Patrick und Marcel. Wenn ihr mehr über Geldanlage und Finanzierungsmöglichkeiten erfahren möchtet, schaut einfach in die Shownotes. Dort findet ihr hilfreiche Informationen und deren Kontaktdaten. Wir sind froh, bereits in jungen Jahren mit Finanzcoaches zusammenzuarbeiten und können es jedem wärmstens empfehlen, um bestens abgesichert zu sein. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast.
Hallo liebe Beyond Sports Hörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Eure Hosts Daniel und Olli stellen euch nach längerer Zeit wieder eine inklusive Sportart vor. Wir sprechen nämlich über eine der schnellsten Parasportarten, Sitzvolleyball. Sitzvolleyball ist die Variante des Volleyballs, bei der zwei Teams im Sitzen gegeneinander antreten. Ziel dabei ist es, den Ball so in das gegnerische Feld zu spielen, dass die Gegner diesen nicht mehr zurückspielen können. Besonders bemerkenswert an Sitzvolleyball ist, dass es die einzige Mannschaftssportart ist, bei der Menschen mit und ohne Handicap gemeinsam und auf Augenhöhe trainieren können.
Wir haben ausführlich mit Salome Herrmann gesprochen, der Koordinatorin des 2016 gegründeten Vereins Anpfiff Hoffenheim. Salome hatte 2001 aufgrund einer Krebserkrankung eine Beinamputation und hat danach Sitzvolleyball für sich entdeckt. Im Podcast erklärt sie uns, was die Welt des Parasports ausmacht, wie groß die Bühne für ihren Sport ist und wie sie sich nach der Operation in den Alltag zurückgekämpft hat. Wir wünschen euch nun ganz viel Spaß beim Interview. Servus Salome, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Hi, ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du den Weg aufgenommen hast, hierher ins Studio zu kommen. Wir starten direkt mit dem Fragensäckchen, da du ja hier vor Ort bist, darfst du nämlich auch persönlich reingreifen. Wir sind wie immer sehr gespannt, welche Frage gezogen wird.
Wenn du eine andere Sportart wählen müsstest, dann wäre es? Wow, dann würde ich, glaube ich, echt was anderes ausprobieren, irgendwie mit einem anderen Element. Wasser und, da ich auch Höhe mag, vielleicht Turmspringen.
Oh, cool, coole Antwort, Turmspringen. Dann direkt synchron springen, oder?
Ja, das würde ich dann auch noch machen, wenn schon, denn schon.
Ich finde Synchronspringen immer richtig faszinierend, wenn man sowas hinbekommt.
Genau, also das anzugucken, das fasziniert mich schon und das zu können wäre natürlich noch besser. Mhm.
Ist es dann auch was, wo du sagst, das ist ja dann gerade auch im inklusiven Bereich nochmal ein bisschen leichter auszuüben, wenn es im Wasser ist?
Aber darüber habe ich jetzt gerade gar nicht nachgedacht, sondern einfach, weil Wasser auch mein Element so ist.
Ja.
Und das jetzt gar nichts mit einem Ball oder so zu tun hat.
Ja, okay. Aber wir widmen uns ja heute im Podcast mal wieder einem inklusiven Sport. Wir hatten bei uns im Podcast Blindenfußball, wir haben über Walking Football geredet, wir haben über Rollstuhlbasketball geredet. Was macht denn die Welt des Parasports für dich zu einer besonderen Welt?
Also besonders ist einfach, weil der Sport oder der Parasport in dem Fall einfach auch zeigt, was alles möglich ist, nicht trotz einem Handicap, sondern einfach mit einem Handicap. Ich will das da gar nicht so in den Vordergrund stellen, weil ich bin manchmal begeistert, wenn ich das dann sehe und denke so, krass, ja stimmt, so habe ich es noch nie gedacht, dass man die Sportart auch so ausüben kann oder wo Hammer, was einfach da dahinter steckt, an Training, an ja auch an einem Aufwand und oft auch, was man so gar nicht sieht auf den ersten Blick ist, dass Sport ja was Verbindendes ist. Weil diese Menschen, die sind oft ausgegrenzt in dem Alltag, das sieht man auch wiederum nicht, aber die trauen sich vielleicht nicht so rauszugehen mit dem Hilfsmittel, mit der Behinderung. Und dann beim Sport machen, das ist man einfach ein Teil von, ja, von einem Team oder gibt einfach seinen Sport aus und es macht ganz viel mit einem selbst und verändert oft auch mal die Sichtweise auf einen selbst und auf die Gesellschaft. Und deshalb ja, ist der Parasport und vor allem, wenn er dann halt nicht isoliert, sondern inklusiv ausgeübt wird, schon echt eine geile Sache.
Und was würdest du sagen, was für ein Standing hat der Inklusionssport jetzt, gerade wenn man ihn mit dem traditionellen Sport vergleicht?
Also es ist immer noch ein Randsport oder immer noch am Rand so, aber er wird immer mehr in den Fokus gerückt, natürlich auch durch das Thema Inklusion, das gesetzlich verankert ist, zum Beispiel im Bereich der Bildung, aber auch im Gesellschaftlichen. Und ja, weil einfach immer mehr Leute merken, hey, das ist völlig egal, ob ich da jetzt ja, jemand bei mir im Team habe, der eine körperliche Behinderung hat oder vielleicht eine geistige Behinderung oder ja, vom Verhalten vielleicht ja, so seine Baustellen hat. wir machen hier einfach Sport und das ist das, was uns verbindet. Ja, dass man auch nicht so drauf geht auf, das ist jetzt hier die Sportgruppe der Behinderten und das ist unsere Sportgruppe, sondern dass wirklich dieses Gemeinsame im Vordergrund steht.
Ist es bei euch auch so, dass es eine Art Sportart übergreifende Community ist? Also, dass man jetzt nicht separiert in, wir machen jetzt hier Sitzvolleyball und da machen wir jetzt zum Beispiel irgendwie, sagen wir, Rollstuhlbasketball. Also ist es so auch so, dass da eine richtige Community da ist für den Inklusionssport im Allgemeinen?
Ich würde sagen, das ist so im Kommen. Also lange Zeit ist schon jeder so bei sich selber, weil man auch ja schaut, dass man Mitglieder bekommt oder einfach auch Interessierte in die Halle oder aufs Feld oder wo auch immer hinbekommt. Bei uns in Hoffenheim, also Anpfiff Hoffenheim heißt der Sportverein, ist es so, dass wir noch amputierten Fußball haben und auch laufen auf so einer Carbonfeder, was man vielleicht schon manchmal gesehen hat im Fernsehen. Und da trainieren wir schon in unseren Sportarten. Und es gibt aber immer wieder Events, wo wir dann auch was miteinander machen. Und das ist jetzt so vereinsübergreifend. Ja, es gibt immer wieder solche Inklusionssporttage, wo man halt Leute aus anderen Sportarten kennenlernt, dann tauscht man sich aus. Und natürlich die sozialen Medien sind halt auch so ein Element, wo man dann da über den Tellerrand rausschaut und ja, dann für den Sport, aber auch außerhalb des Sports da seine Kontakte knüpft.
Sprich, man kann also sagen, der Inklusionssport leistet einen großen Beitrag für die soziale Integration.
Ja, das auf jeden Fall. Genau. Weil man macht sich vielleicht im Vorfeld schon so Gedanken, wie macht man das und was kann man tun, wenn jemand die und die Einschränkung hat. Aber im Endeffekt ist dann einfach machen und nicht drüber reden.
Wie geht ihr mit so Dingen wie Berührungsängsten und Vorurteilen um?
Ich denke, das hängt so ein bisschen davon ab, wie lange man selber schon mit einer Behinderung lebt, ob man die schon von Geburt an hat, ob man die erworben hat und dann halt auch vielleicht warum, also ob jetzt durch einen Unfall oder durch eine Erkrankung, das macht schon nochmal einen Unterschied, wie man das selber einfach auch für sich verarbeitet hat. Und dann entsprechend, also bei mir ist jetzt einfach schon lange her und ich bin einfach noch am Leben, weil ich jetzt eine körperliche Behinderung habe, aber das war für mich die Eintrittskarte zurück in ein neues Leben. Und für mich ist es so, dass ich sage, es ist völlig normal, dass andere Berührungsängste haben oder da so ein bisschen Unsicherheiten haben. Es würde mir genauso gehen oder geht mir auch, wenn ich mit Menschen in Berührung komme, die vielleicht anders sind als ich oder so. Das ist völlig normal. Aber dann liegt es an mir, da auch drüber zu stehen und zu sagen, hey, komm, mach einfach mit oder hast Fragen dazu. Klar, das ist auch nicht jeden Tag gleich und nicht immer schon in der Stimmung, aber gerade so beim Sport ist es so normal, dass wir zum Beispiel unsere Prothesen ablegen oder jemand aus dem Rollstuhl geht und dann auf dem Boden sich fortbewegt. Ja, dass es schnell mal kurz Thema ist und dann aber auch gar nimmer. Und am Schluss sagen die Leute, die mit uns trainieren, stimmt, du brauchst ja erst deine Gehstützen oder da legt dir noch deinen Fuß, also die Prothese.
Aber ist es dann auch so eine Wohlfühloase für dich, einfach dann im inklusiven Bereich dich aufzuhalten? Also merkt man da den Unterschied? Wird man da irgendwie lockerer, wenn man mit, sag ich mal, Gleichgesinnten Sport treibt?
Also für mich gesprochen bräuchte ich es jetzt nicht unbedingt. Ich bin so ein recht offener Mensch und ja, würde sagen, ich habe wirklich halt auch das nicht nur akzeptiert, sondern das ist für mich Lebensqualität, dass ich eine Beinprothese trage und einfach so noch am Leben bin. Und deshalb auch da mich mittlerweile auch so ein bisschen als Botschafter einfach sehe, zu sagen, ja, geh raus und bleib nicht unter deiner Käseglocke. Aber ich erlebe das einfach bei uns, weil wir so bei uns im Badischen, wo ich jetzt lebe oder wo ich auch Sport treibe, halt schon so die Anlaufstelle sind, gerade für Menschen nach einer Amputation oder auch mit sonstigen Fehlbildungen, die dann zu uns kommen und die gerade noch diesen Schutzraum einfach brauchen, die erstmal Scheu haben, alleine, also ja, mit ihrem Körper doch gerade im Reinen sind, auch Scheu haben, das irgendwie vor anderen zu zeigen. Und dann ist es ganz arg wichtig, dass sie nicht die Einzigen sind, die vielleicht eine körperliche Einschränkung haben, was Sichtbares, eine Andersartigkeit. Aber viele von uns, die jetzt schon länger dabei sind, die gehen mittlerweile auch raus, die gehen mit auf irgendwelche Sportevents und haben da keine Scheu, wirklich an die Öffentlichkeit zu gehen. Und das ist schön, so eine Entwicklung zu sehen. Und von daher würde ich sagen, es kann wirklich einen Schutzraum bieten. Und irgendwann stärkt einen der Schutzraum aber so, dass man sagt, hey, ich brauche den jetzt nicht mehr. Und das ist eigentlich wirklich auch so ein cooler Nebeneffekt, den der inklusive Sport mit sich bringt oder ja, was ich einfach erlebt habe in den letzten 10 Jahren.
Das ist sehr schön zu hören. Wie sieht es denn gesamtgesellschaftlich mit dem Naming aus? Also wenn man jetzt von einer Behinderung spricht, wie geht ihr mit dem Wort Behinderung um? Also vielleicht mal auch allgemein für alle so, wie geht man mit so einem Wort um? Also oftmals ist es ja sehr negativ auch assoziiert. Welche Wortwahl soll man denn da treffen? Was ist denn die richtige Wortwahl? Ist es ein Mensch mit einer Beeinträchtigung? Ist es ein Mensch mit einer Behinderung? Kann man überhaupt sagen, es ist ein behinderter Mensch? Oder wie geht man damit um? Ich glaube, damit haben viele noch Probleme.
Ja, ist echt eine spannende Frage. Und ich habe dazu jetzt keine allgemeingültige Antwort, auch nicht mal für mich. Also ich finde es einfach wichtig, dass man bei all dem, ob man welche Bezeichnung man jetzt dafür nimmt, dass man halt wirklich auch diesen Menschen sieht. Ich sage manchmal, ja, Mensch mit Behinderung oder mit einer körperlichen Einschränkung oder auch mit Handicap. Ja, oder manchmal sage ich auch, ja, der Prothesenträger tatsächlich. Aber welches Wording da jetzt korrekt wäre, ich glaube, das ist wirklich wieder abhängig vom Einzelnen, auch was für Erfahrungen er gemacht hat. Negativ finde ich schon, wenn man sagt, ja, die Behinderten halt oder so, wenn man schon im Tonfall hört. Ich glaube, das ist sogar für mich wichtiger, wie das gesagt wird, also wie der Tonfall ist, weil das schon ganz viel einfach auch über die Haltung zu dieser Personengruppe aussagt. Also egal, ob das jetzt hier sich eben um Menschen mit Behinderung dreht oder Menschen, die einfach sonst eine Andersartigkeit haben oder nicht so im Mainstream unterwegs sind.
Ja, du hattest 2001 aufgrund einer Krebserkrankung eine Beinamputation. Eine Amputation ist ja mehr oder weniger auch dann gleichbedeutend mit dem Beginn eines neuen oder eines, nennen wir es, eines anderen Lebens. Wie hat sich dein Alltag nach der Amputation verändert und was waren so die größten Herausforderungen, mit denen du da umgehen musstest?
Ja, also bei mir war es wirklich beides, so der Start in ein anderes Leben, aber gleichzeitig auch der Start in ein neues Leben, weil es halt schon das zweite Mal war, dass ich Krebs hatte und für mich wirklich auch die Chance war, am Leben zu bleiben, weil es sah nicht gut aus, so rein medizinisch. Die größte Herausforderung war, mich selber zu akzeptieren, bei all dem, dass ich total glücklich bin, war, dass ich diesen Krebs überstanden habe, also was man halt damals schon so sagen konnte. Man musste natürlich noch abwarten, wie sonst so die ersten 5 Jahre sind. Aber als 16-Jährige das Bein zu verlieren, davor schon ja über 3 Jahre müde Therapien gehabt zu haben, auch die Haare verloren haben durch die Chemo, das war alles schon hart, aber so eine Amputation war wirklich im wahrsten Sinn des Wortes ein krasser Einschnitt in mein Leben und halt auch in meine Identität. Und das war die ersten, ja, nicht nur Wochen, sondern wirklich Monate, die größte Herausforderung, mich in meine Andersartigkeit auch sehen zu können, also auch in den Spiegel zu gucken, mich dann auch rauszutrauen und ja, mich verschiedensten Herausforderungen zu stellen, wieder auf die Beine zu kommen, aber eben halt auch mich nicht zu isolieren.
Und ab wann ging es dir dann da in etwa dann ganz gut damit?
Also so ganz gut, das kann ich jetzt vom Zeitpunkt her gar nicht sagen, aber ich weiß auf jeden Fall, was mir gut getan hat und das waren auf jeden Fall so meine Familie und auch mein soziales Umfeld, die mich glücklicherweise nicht als die Amputierte gesehen haben oder die jetzt halt ein Bein weniger hat, sondern als Salome und die mich mitgenommen haben, die mich im Rollstuhl einfach mit, ja, auf den Weihnachtsmarkt sogar genommen haben. Es war vielleicht 3, 4 Wochen nach meiner Amputation. Das war so das erste Mal, das weiß ich noch, als ich in der Öffentlichkeit war, mit einer Decke über dem Bein und über dem Beinstumpf. Und das hat mir auf jeden Fall gut getan, dass ich echt ein stabiles soziales Umfeld hatte. Die Leute, die schon auch ihre Fragen hatten und ihre Unsicherheiten und ihre Berührungsängste, aber die nicht die Behinderung in den Vordergrund gestellt haben, sondern einfach, hey, lass uns machen. Und wenn es nicht geht, dann probieren wir es anders, wie es geht.
Waren dann neben deiner Familie und deinen Freunden dann gegen später auch der Sport so eine richtig gute Stütze, um dann wieder in dein Leben zurückzufinden?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war jetzt als Kind und so nicht voll im organisierten Sport. Ich bin richtig auf dem Dorf aufgewachsen, sogar auf einem Hof, also in der Landwirtschaft. Und wir hatten ziemlich viel Platz und bei uns auf dem Hof war einfach der Fußballtreffpunkt des Dorfes. Ich habe 5 jüngere Geschwister und bei uns war halt immer was los. Ich bin der Bewegungsmensch. Und da stand die Tischtennisplatte, da war das Trampolin, da standen die Basketballkörbe. Das heißt, ich habe jetzt nicht die eine Sportart gemacht. Schon Fußball schwerpunktmäßig tatsächlich. Und das war was, wo es mir einfach gezeigt hat, oder ich war so bewegungsbegeistert und ich habe diesen Sport oder ich habe Sport gebraucht, dass es für mich gar nicht in Frage kam, da jetzt irgendwie nur noch auf der Couch zu sein, sondern ich habe es geliebt, die Herausforderung anzunehmen und halt überlegt, okay, wie komme ich halt beim Max-Lip um die Tischtennisplatte, also beim Rundlauf, in die eine Richtung geht schwierig, okay, dann müssen halt alle die Richtung wechseln. Oder ja, wir waren unterwegs und dann wurde das Gelände doch ein bisschen unwegsamer als gedacht und ich hatte da schon eine Prothese, aber ich kam einfach noch nicht so damit zurecht und dann wurde ich halt Huckepack genommen. Und von daher, der Sport und die Bewegung an sich haben auf jeden Fall einen riesengroßen Teil dazu beigetragen, dass ich A, mobiler wurde und besser mit der Prothese zurechtkam, aber B, halt auch, ja, ohne das in Fokus zu nehmen, psychisch auch immer besser damit zurechtkam.
Aber wenn du jetzt sagst, du hast vor deiner OP schon ja, ganz gut viele Sportarten auch ausprobiert, hast du dann auch danach verschiedene Parasportarten ausprobiert oder wie hat sich dann genau die sportliche Veränderung durch die Amputation so gezeigt bei dir?
Also anfangs habe ich gar nicht wirklich viel Sport gemacht, weil ich dann eher so fokussiert war, irgendwie im Leben wieder anzukommen, auch ja, also ausbildungstechnisch. Das war nämlich direkt nach der Amputation, dass ich ja die mittlere Reife da in der Tasche hatte und dann wollte ich einfach leben und jetzt halt noch mal länger auf die Schule zu gehen oder so. Und ich habe eine Ausbildung angefangen und habe dann da schon meinen Fokus darauf gelegt. Parasportarten habe ich tatsächlich erst so wirklich 2010, 11 durch einen Reha-Aufenthalt dann auch angefangen, wo ich gemerkt habe, okay, doch, da geht es halt auch um Wettkampf. Das fiel mir dann schon schwer, so mit den anderen, gerade beim Fußball mitzuhalten. Und ausprobiert habe ich außer amputierten Fußball ja nichts mehr anderes, bin dann zum Sitzvolleyball gekommen. Aber jetzt so Paratischtennis oder speziell andere Parasportarten habe ich mal ein Schnuppertraining jetzt im Nachhinein gemacht, aber nicht wirklich ausprobiert.
Und was hat dich dann genau zum Sitzvolleyball geführt?
Ja, das war meine berufliche Veränderung, dass ich hier aus meiner württembergischen Heimat in die Ecke Sinsheim gezogen bin und dann dort bei Anpfiff Hoffenheim gelandet bin, wo ich mit einem anderen Spieler so das amputierten Fußball aufgebaut habe. Und der Verein hat dann gesagt, hey, wir wollen noch parallel eine andere Sportart mit aufziehen. Das war so 2013. Und da war Sitzvolleyball einfach super passend, weil der damalige Bundestrainer direkt in Sinsheim gewohnt hat und der gesagt hat, ja, mache ich an meinem Wohnort. Und ja, so wie ich halt bin, ich wollte es ausprobieren und es hat mich direkt gepackt. Habe dann auch noch jemanden kennengelernt aus Magdeburg, die auch Sitzvolleyball spielt und schon in der Nationalmannschaft war und die mich da halt auch gepusht hat, es auszuprobieren. Und warum ich dann gewechselt habe, also ich war damals die einzige Frau deutschlandweit, die amputierten Fußball gespielt hat. Das ja, war schon auch ein bisschen herausfordernd. Also ich habe natürlich nicht so mithalten können, also von der Geschwindigkeit schon, aber ansonsten eher wenig. Also war der Vergleich einfach schwierig oder hat auch dann vom Logistischen einfach, auch wenn man so die einzige Frau ist, mit Zimmer, Umkleide und alles Mögliche. Und beim Sitzvolleyball war es einfach so, hey, das ist auf Augenhöhe. Also das kann einfach jeder spielen, ob jemand jetzt ein Handicap hat oder nicht. Das hat mich sofort begeistert. Und auch von der Belastung her, beim amputierten Fußball läuft man halt auf Krücken. Und für mich war das von der Belastung der Schultern und vom erhaltenen Kniegelenk einfach zu heftig. Und ich wusste, dass ich ein bisschen schonender mit meinen Ressourcen umgehen muss.
Wie oft warst du schon bei der TSG Hoffenheim im Stadion?
Also ich wohne tatsächlich nur 4 Kilometer vom Stadion entfernt, kann da sogar runtergucken, aber ich war vielleicht 5-mal, wenn überhaupt, da. Ich bin jetzt auch kein TSG Hoffenheim-Fan. Also wir haben schon einen Bezug, weil Anpfiff Hoffenheim ist der Sportverein von der Jugendförderung, die der TSG schon auch Spieler zuführt. Unter anderem, wir haben da eine ganz gute Verbindung, einen guten Draht und wir machen da auch viel mit der TSG zusammen, was so deren Sozialprojekte mit ihren U16-Spielern, die machen mal bei uns eine Trainingseinheit und Berufsorientierung, da haben die Sitzvolleyball mit dem Angebot. Wir haben eine gute Verbindung und ich weiß, wo Stadion ist, aber so mein Herz schlägt jetzt nicht für.
Ja, dann richten wir mal den Fokus auf deinen Sport Sitzvolleyball. Wenn wir jetzt Sitzvolleyball mit normalem Volleyball vergleichen, was gibt es da für Unterschiede und wo gibt es Gemeinsamkeiten?
Also ein Unterschied, der einem sofort auffällt, ist einfach die Netzhöhe und natürlich auch, wo wir spielen. Das Netz beim Sitzvolleyball ist bei den Herren auf 1,15 Meter und bei den Frauen auf 1,05 Meter. Und wo wir spielen, hat ganz eng mit der Fortbewegung zu tun. Also wir spielen auf dem Boden, wir sitzen mit unserem Hintern auf dem Boden, nicht im Rollstuhl, nicht auf dem Hocker oder sonst wo, sondern wirklich auf dem Boden und die Fortbewegung ist halt rutschend. Noch ein Unterschied ist dementsprechend halt auch die Feldgröße. Also eine Feldhälfte ist bei uns 6 Meter breit und 5 Meter in die Tiefe. Dementsprechend ist die Angriffslinie nicht bei 3 Meter wie im Standvolleyball, sondern bei 2 Meter. Genau, ansonsten ja, ist sehr viel einfach ähnlich.
Das heißt, an der Anzahl der Spieler ist es genau gleich?
Ja, wir haben auch 6 Leute auf dem Feld, können eine Libero mit haben, haben auch entsprechend die Position, jetzt nicht so ganz ausgeprägt wie im Standvolleyball, also ich nenne es jetzt einfach so zur Differenzierung. Genau, wir haben schon auch unseren Zuspieler oder eben den Libero, auch die Angreifer, jetzt Mittelblocker haben wir jetzt nicht so, vom Regelwerk her ist auch super ähnlich. Bei uns ist noch der Unterschied, dass der Aufschlag schon geblockt werden kann, weil der halt natürlich über eine relativ kurze Distanz kommt. Und durch das, dass das Netz flach, tiefer ist, sind die Ballflugkurven viel flacher. Also da fetzt einem schon mal der Aufschlag schon direkt um die Ohren und der darf geblockt werden. Und dann ist nicht das ganze Netz, sondern nur die obere Netzkante halt ein Fehler, wenn man die berühren würde. Ja, und was es bei uns zusätzlich gibt, ist diese Lifting-Regel. Das heißt, im Moment des Ballkontaktes muss ein Teil des Rumpfes den Boden berühren. Also so zwischen ja, Po und Schulter, das zählt als Rumpf. Außer jetzt sind so Annahme-, Abwehrsituationen, da darf dann schon auch mal so ein Hecht sein oder ja, so ein halber Luftabwehr. Aber sobald man überhalb der Netzkante spielt, also Zuspiel, Angriff, da muss ein Teil des Rumpfes auf dem Boden sein, um einfach auch keine Vorteile für Menschen zu schaffen, die sich abdrücken können oder halt einfach dann die Abschlagshöhe zu verändern.
Wie besonders findest du es, dass es bei euch auch einen Mix aus beeinträchtigten Spielern und, ich sag mal, gesunden Spielern gibt?
Also in meinem Trainingsalltag fällt es mir gar nicht auf, aber wenn ich drüber nachdenke oder vor allem, wenn ich von außen das Feedback kriege, dann finde ich schon was sehr Besonderes. Ja, weil man, wie ich vorher schon gesagt habe, einfach nicht darüber redet, sondern man lebt es. Und der Sport verbindet dermaßen und es gibt halt auch keine Vorteile, also weder von den einen noch von den anderen. Das ist wirklich Sport auf Augenhöhe. Also nicht nur, weil man sitzt und ungefähr dieselbe Augenhöhe hat, sondern wirklich auch vom Inhaltlichen, also vom ja von dem, wie man es erlebt.
Wie kommt man, sage ich jetzt mal, als gesunder Spieler dazu, Sitzvolleyball zu spielen? Also was gibt es da für Wege? Wie sind jetzt zum Beispiel auch deine Teamkameraden, die gesund sind, zum Sitzvolleyball gekommen?
Also ein Teil von ihnen, die haben parallel Training mit uns, weil direkt in einem anderen Hallenteil nebenan die Hoffenheimer Standvolleyballer Training haben zur selben Uhrzeit und man kennt sich halt. Und da waren dann welche, die gesagt haben, oh, mir fällt echt Springen schwer oder ich kann es nur noch mit Schmerzen, kann ich es mal ausprobieren? So sind die zu uns gekommen oder gerade dann halt auch vielleicht schon welche, die jetzt einfach sehr lange schon gespielt haben, ein bisschen älter sind, ohne mich jetzt festlegen zu wollen. Genau, die dann ja zu uns gekommen sind und auch bei uns geblieben sind. Dann ist aber auch so, dass wir einen Spieler haben, dessen Partnerin ja aufgrund von einer körperlichen Beeinträchtigung Sitzvolleyball gespielt hat und die es einfach genutzt haben, um zusammen als Paar gemeinsam Sport zu machen. Oder auch ja, Volleyballer, die sich verletzt haben. Ganz klassische Knieverletzungen, ein Kreuzband oder sonst wie. Und die halt erstmal nicht springen dürfen, aber die sagen, hey, ich hab Bock, ich will weiterspielen, ich brauche einen Ball. Und irgendwie, ja, was mache ich? Meine Hände sind ja fit und intakt und man braucht die Arme, die Hände zum Abstoßen. Das Bein, das ja noch verletzt ist oder noch nicht so belastbar ist, das stört da überhaupt nicht und kann das aushalten. Und dann spielen die halt mit uns. Und manche bleiben und manche gehen zurück und machen Werbung in ihrem Verein und dann kommen wieder andere.
Ach, voll schön. Das heißt, das Feedback ist überwiegend positiv?
Ja, doch. Also auf jeden Fall. Bin auch in Sachen einfach Sitzvolleyball-Inklusion unterwegs, in verschiedenen, ja, bei Verbänden oder auch jetzt kürzlich erst bei einer Gruppe von FSJlern beim Seminar. Und da kommt es schon auch so, hey, das ist ein rasanter Sport und das macht einfach Bock. Aber ich kriege schon auch die Rückmeldung, dass gerade Volleyballer sagen, ja, ich würde das Springen vermissen und das würde mir, glaube ich, auch so gehen. Also wenn ich jetzt Angreifer wäre und dann lebt ja so ein Angriff auch, dass ich einfach hochspringe und genau, dann würde mir das schon auch fehlen, das kann ich voll nachvollziehen. Aber so die Rückmeldung ist überwiegend positiv.
Du hast jetzt gesagt, rasanter Sport. Wie ist das Spieltempo bei euch? Jetzt gerade, wenn man es jetzt zum Beispiel mit dem normalen Volleyball vergleicht.
Also wirklich schneller. Die Bälle sind flacher. Deshalb ist halt auch die Reaktionszeit kürzer. Und das ist halt auch die Herausforderung dann jetzt rein technisch schon mal, dass man sauber mit den Händen am Ball ist, weil man hat die Hände noch im Moment vorher am Boden, um quasi überhaupt erstmal zum Ball zu kommen, um sich fortzubewegen. Und dann im letzten Augenblick die Hände an den Ball zu bringen und da technisch sauber, das ist ja auf jeden Fall eine Herausforderung.
Und welchen Faktor spielt bei euch im Sitzvolleyball der Teamgeist?
Ein ganz großer, ein richtig großer. Also so wie im Teamsport wahrscheinlich immer und auch sonst im Volleyball. Bei uns ist halt tatsächlich noch so, dass wenn man das auf Wettkampfebene spielt, der Spieler sich natürlich schon auch ausguckt, okay, da hat er vielleicht sein Handicap. Und ja, jetzt bei mir zum Beispiel wäre das, ich komme nach links viel schneller, kann mich viel schneller fortbewegen, weil ich mein rechtes Bein noch habe und das als ja, Anstoß oder Abstoß Bein nutzen kann. Das heißt, ich komme viel, viel schneller. Und wenn ich rechts neben mir jemanden sitzen habe, der das andersrum hat, dann würde der Gegner wahrscheinlich in die Schnittstelle zwischen uns aufschlagen. Und dementsprechend muss man als Team dann mal ganz anders agieren. Ist auch Sache vom Trainer, wie macht er die Aufstellung und wie stärkt man die Schwachstellen im Team. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber das ist da auf jeden Fall nochmal was anders ist und was vielleicht auch das Soziale nochmal mehr in den Vordergrund stellt.
Aber ich finde, das hört sich jetzt schon so danach an, dass man im Sitzvolleyball ja auch viel noch lernen muss und dass es da auf jeden Fall auch eine steile Lernkurve geben kann, wenn man sich im Training auch einigermaßen reinhängt. Also, dass man auch wirklich sagt, ich will was erreichen, ich will mich besser fortbewegen, dann gibt es ja da wahrscheinlich echt viele Möglichkeiten, auch im Training nochmal voranzukommen.
Ja, das auf jeden Fall. Also gerade die Fortbewegung ist halt was, ne, das ist keine Alltagsfortbewegung von uns, dass man rutschend auf dem Boden sich fortbewegt, vielleicht wenn man kleine Kinder hat, aber auch nicht in dem Tempo. Von daher ist Rutschen wirklich auch die größte Herausforderung anfangs für Leute, die das so zum ersten, zum zweiten, zum dritten Mal machen. Wir haben jetzt aktuell eine Spielerin, die hat vor 4 Wochen angefangen, die ist schon ganz gut im Ballhandling und die sagt halt, hey, ich weiß genau, wo der Ball hinkommt, aber ich selber bin noch nicht dort. Das heißt, das Rutschen ist echt die Herausforderung. Davon darf man sich aber auch nicht abhalten lassen, weil das wirklich mit zu dieser Lernkurve, die dann auch rasant ansteigt, gehört, wenn man das mal so drin hat.
Inklusion bedeutet ja auch, ein Zugehörigkeitsgefühl zu schaffen. Volleyball ist ja vom Sport her sehr variabel, zum Beispiel in der Halle, auf Sand oder im Schnee spielbar. Welchen Platz nimmt Sitzvolleyball im Vergleich zu anderen Volleyball-Varianten ein?
Also Sitzvolleyball gibt es schon auch in der Halle und im Sand, im Schnee jetzt nicht. Ich stelle mir das auch schwierig vor. Sand finde ich persönlich schon eher schwierig, weil man ja dann auch die Hände wirklich immer im Sand hat und dann wieder über Kopf nimmt. Sitzvolleyball gehört zur Volleyball-Familie. Das hat der ehemalige DVV-Präsident, der René Hecht, auch gesagt im Rahmen von der Deutschen Meisterschaft. Und es ist schön, dass Sitzvolleyball da dazugehört. Und wir erleben das jetzt auch immer mehr, gerade hier jetzt so in Baden-Württemberg, dass Sitzvolleyball in den Fokus der Verbände rückt und dass es ein Teil des Volleyballangebots ist. Und es freut mich natürlich. Also ich spreche jetzt hier vor allem vom Hallenvolleyball, weil das auch am einfachsten umsetzbar ist.
Das heißt, du spielst auch lieber in der Halle als auf Sand?
Ja, definitiv. Also im Stehen würde ich schon auch Sand spielen, weil ich bin der Wasser- und der Strandmensch. Das schon, aber ja, ich möchte es dann doch nicht überall in Sand haben und stelle mir auch das Rutschen, also das ist eher so ein Gehoppel, von daher. Ja. Es gibt Leute, die spielen es und es gibt auch Meisterschaften, auch international, aber ich bleibe beim Hallenboden.
Okay, und jetzt hast du gerade gesagt, Sitzvolleyball gehört zum Volleyball. Seit wann ist es so? Und kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen in Richtung der Entstehungsgeschichte von Sitzvolleyball?
Also ich kann jetzt keinen genauen Zeitpunkt nennen, wann das so auch in das Bewusstsein gekommen ist, gerade der Verbände. Aber ich meine, dass es die Deutsche Meisterschaft 2018 in Berlin war, wo eben der damalige DVV-Präsident uns auch besucht hat, was natürlich auch schön ist, wenn jemand da vom Dachverband, oder ist ja nicht unser Dachverband, aber halt jemand da vom großen Volleyballverband da ist. Und ja, zur Entstehungsgeschichte, das ist vorwiegend eine Sportart für Kriegsversehrte gewesen und ist dementsprechend so nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden, kommt aus den Niederlanden und hat seinen Weg auch nach Deutschland gefunden. Ja, aber halt wirklich als Randsportart, selbst als Randsportart unter den Parasportarten und nimmt jetzt wieder so ein bisschen Fahrt auf, weil es eben eine ideale Inklusionssportart ist. Ich brauche keine teuren Sportgeräte. Im Gegenteil, wir legen unsere Prothesen ab. Der Nachteil ist, dass wir halt nirgendwo Fläche für Sponsoren haben. Aber jetzt rein von der Umsetzung, von der Spielbarkeit ist halt so, dass man nicht viel für braucht. Man kann sogar ein normales Volleyballnetz nehmen, wenn man das ein bisschen hochbindet. man kann es an dem Pfosten irgendwie noch adaptieren. Muss jetzt nicht komplett irgendwie eine Ausrüstung kaufen. Und genau, das lässt den Sitzvolleyball gerade wieder so ein bisschen aufleben oder in den Fokus rücken. Und es ist halt auch eine paralympische Sportart. Das steigert die Attraktivität gerade für leistungsorientierte Parasportler. Und wenn man halt auch einen Teamsport machen möchte im Parasport.
Wenn du jetzt sagst, es ist auch unter den Parasportarten eine Randsportart, würde uns jetzt glaube ich mal interessieren, was auch du denkst, was ist die bekannteste Parasportart?
Spontan die Leichtathletik, würde ich sagen, weil die einfach schon sehr in den Medien präsent sind und da auch gerade einzelne namhafte Sportler, die schon viel erreicht haben und die eben halt auch wirklich drum kämpfen, unabhängig von einer Behinderung eingestuft zu werden oder einfach mit teilhaben.
Und welche Parasportart in der Leichtathletik würdest du am liebsten mal ausprobieren?
Ich glaube den Weitsprung. Also Laufen habe ich schon ausprobiert. Aber Weitsprung, einfach nochmal dieses Gefühl da zu fliegen und Freiheit. Ich glaube, das wäre so, was ich probieren wollen würde.
Sehr cool. Wenn wir jetzt wieder auf den Sitzvolleyball zu sprechen kommen, vielleicht ist es ja auch noch eine Sache, dass es gar nicht so viele Leute wissen, dass man das ja auch als quasi nicht behinderter Athlet machen oder ausüben kann, die Sportart. Ist es vielleicht noch eine Sache, die noch nicht so populär ist bei euch?
Ja, das auch mit Sicherheit. Es war nämlich so, dass es gibt insgesamt in Deutschland vielleicht so aktuell 12 Vereine, die das anbieten. Und viele Vereine hatten das einfach noch so, dass die Spieler hatten, jetzt nicht aus der Nachkriegszeit, aber aus den 90ern, wo dann doch noch mehr Menschen waren, die aus verschiedenen Situationen halt Sitzvolleyball gespielt haben und dann jetzt ist die Altersgrenze erreicht, die hören auf damit oder versterben sogar und es ist wenig getan worden in meinen Augen für den Nachwuchs. Also vor einigen Jahren, jetzt so in den letzten 5 bis 10 Jahren deutlich mehr und auch an Standorten wie jetzt zum Beispiel Leverkusen, die sowieso im Parasport einfach mit ganz vorne sind, da gibt es schon länger, wo auch Sitzvolleyball Teil auch der Förderung und so ist. Das ist mit ein Grund, denke ich, warum das auch noch nicht so bekannt ist. Aber es kommt jetzt immer mehr in den Fokus und auf den Schirm von Verbänden und auch von Vereinen.
Ist aber halt auch wahrscheinlich schwierig, wenn es noch nicht so viele Vereine auch in Deutschland anbieten, dass es halt auch nicht so eine breite Masse an Sportlern und Sportlerinnen gibt, die halt die Sportart ausüben.
Ja, genau. Und unser Weg gerade mit Anpfiff Hoffenheim ist, dass wir sagen, hey, wir suchen einerseits Leute, die einfach Bock drauf haben, gerade auch mal Volleyballer. Deshalb gehen wir auch an die Volleyballvereine, an die Volleyballverbände. Im Nordbadischen Volleyballverband ist es zum Beispiel so, dass wir da ein Ressort Sitzvolleyball mittlerweile haben, wo unser Trainer, der Rudi Sonnenbichler, mit drin ist, einen Sitz hat. Dann ist auch so, dass wir über den Nordbadischen Volleyballverband im Ausbildungssystem mit drin sind, dass wir in den Trainerausbildungen und auch in den Lizenzverlängerungen einfach unseren Part Sitzvolleyball haben in Theorie und Praxis. Und dementsprechend können wir Interessenten einfach auf uns aufmerksam oder auf die Sportart aufmerksam machen und haben aber auch Multiplikatoren dadurch. Das heißt, irgendeiner, der dann da seine Trainerausbildung macht, hat halt wohl oder übel früher oder später jemand bei sich in der Mannschaft, der vielleicht eine Verletzung hat und dann sagt dir, hey, bevor du jetzt hier ein halbes Jahr nichts machst, mach mal Sitzvolleyball. Entweder wir als Mannschaft auch mal oder geh doch dahin.
Das heißt, ihr versucht wahrscheinlich auch jetzt am meisten über andere Vereine und über Verbände die Sportart noch bekannter zu machen.
Ja, das ist das, was wir einfach auch in den letzten Jahren gemerkt haben, dass das mit nachhaltigste ist. Wir wollen jetzt nicht in erster Linie Leute alle nach Hoffenheim ziehen. Wir freuen uns über mehr Spieler, auf jeden Fall. Aber im Endeffekt geht es darum, dass wir diese Sportart generell deutschlandweit erhalten und stärken. Weil nur dann haben wir alle was davon, weil wir wollen ja auch auf Wettkämpfe gehen.
Ja, stärken kann man die Sportart ja vor allem auch, wie du schon gesagt hast, durch die Paralympics. Seit 1980 ist ja Sitzvolleyball auch Teil der Paralympics. Wenn ich es richtig gesehen habe in der Recherche, dann ist es ja so, dass aber nur beeinträchtigten Spielern erlaubt ist, auch beim Sitzvolleyball bei den Paralympics teilzunehmen. Wie kommt der paralympische Modus denn bei euch in der Szene an?
Genau, also wenn man international spielt, dann gelten andere Regeln, als jetzt, wenn wir sagen, wir spielen inklusiv bei uns in der nationalen Runde. Da sind wir sehr offen. Ja, bei den Paralympics ist es so, dass man, um da starten zu dürfen, eine Klassifizierung braucht. Und da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder man ist voll klassifiziert, das wäre zum Beispiel, wenn man eine Amputation hat oder eine Fehlbildung oder auch einfach gewisse Läsionen vom Spinalkanal, also Querschnittslähmungen, inkomplette Querschnittslähmungen zum Beispiel oder sonst Teillähmungen. Und dann gibt es noch dieses Minimal Disabled. Das ist jetzt schwer, das genau einzugrenzen, was da für Einschränkungen drunter fallen, aber es kann am Gelenk sein, es kann sein, dass einfach am Sprunggelenk oder auch im Kniegelenk gewisse Funktionen immer möglich sind. Ja, der paralympische Modus, wir freuen uns alle auf Paris 24. Unsere Männer haben sich qualifiziert. Und das Coole ist halt, dass einfach dann Sitzvolleyball auch in den Medien zu sehen ist. Und durch das, dass die Sitzvolleyballwelt in Deutschland einfach klein ist, kennen wir, die jetzt aktiv so hier in Deutschland in den Vereinen sind, auch alle die Nationalspieler. Und man hat halt auch eine Beziehung, also mehr oder weniger ist nicht alle, aber man kennt die einfach und fiebert natürlich auch ganz anders mit. Und ich freue mich einfach schon, die da starten zu sehen.
Cool, cool. Das heißt, ihr seid wirklich dann richtig gespannt darauf, wie es wird, ne? Also
ja,
es ist ja nicht die erste Teilnahme bei den Paralympics für die Männer.
Die Männer, die sind haben schon öfters das geschafft. Genau, die Frauen, die warten noch drauf. Aber die Männer haben tatsächlich auch 2012 Bronze gewonnen in London mit Rudi Sonnenbichler, der eben unser Heimtrainer bei Anpfiff Hoffenheim ist. Und allein dadurch hat man schon mal nochmal einen anderen Bezug dazu.
Stark. Und jetzt hast du es schon angesprochen, die Frauen haben es jetzt noch nicht geschafft, dieses Jahr auch knapp gescheitert. Dennoch sind die Frauen ja auch unter den Top 10 der Welt, muss man ja auch dazu sagen, was ja auch gewissermaßen ein Erfolg ist. Jetzt hast du ja zwar längere Zeit nicht mehr für die Nationalmannschaft gespielt, aber hast ja gesagt, bist trotzdem noch sehr nah an den Spielerinnen dran. Was überwiegt da? Ist es eher der Stolz oder die Enttäuschung, jetzt doch nicht nach Paris zu fahren?
Also wenn man einfach so an so einer Quali startet, um noch das letzte Ticket für Paris zu bekommen, dann steckt da so viel hinter, dass man am Anfang auf jeden Fall nur enttäuscht sein kann, wenn man das verpasst. Also ich glaube, das kann jeder Sportler nachvollziehen. Nur das wäre komisch, wenn es nicht so wäre. Ja, die Enttäuschung war auch groß, das, was ich mitbekommen habe. Träume sind da geplatzt. Und andererseits kann ich jetzt so von außen betrachtet sagen, also den Weg, den die Mädels gemacht haben in den letzten Jahren, jetzt auch gerade über die Pandemie hinweg und mit den ganzen Einschränkungen, der ist einfach richtig gut. Die sind auf dem richtigen Weg. Die haben alle Leistungssteigerung und der Kader wurde breiter. Und die sind auf dem richtigen Weg und haben jetzt auch schon gezeigt bei den letzten internationalen Turnieren, ob das jetzt eine Europameisterschaft war, ein World Cup oder jetzt auch eine Nations League, eine Golden Nations League, dass sie da vorne ganz mit dran sind. Und ja, ich hoffe es einfach, dass es dann für Los Angeles 2028 reicht.
Drücken wir auf jeden Fall die Daumen, genauso auch den Männern jetzt bei Olympia. Sehr, sehr cool, dass das klappt. Was sind die Nationen, die es zu schlagen gilt?
Bei den Männern ist es ganz klar Bosnien-Herzegowina und der Iran. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, wie die Gruppenkonstellation ist in der Vorrunde. Aber das sind einfach Weltmeister und Paralympicsieger. Und die Bosnier, die kennen sie, die deutschen Männer, weil die haben sie halt im europäischen Vergleich. Und da gab es auch schon Satzgewinne. Aber jetzt so dann im entscheidenden Spiel die zu schlagen, das hat bisher noch gefehlt. Von daher, das sind auf jeden Fall ja heftige Gegner, aber nicht unlösbar.
Bosnien und Iran, sind es dann noch irgendwie die Spuren des Kriegs, warum diese Mannschaften oder diese Nationen auch noch so gut sind?
Also bei Bosnien, ja, da kann ich das schon sagen. Beim Iran, da kenne ich die Spieler auch zu wenig, also vom Sehen schon, aber jetzt keine Hintergründe. Aber tatsächlich in Bosnien, ja. Da ist es der Fall.
Wow, beeindruckender Fakt irgendwie. Gestaltet sich das bei den Frauen dann mit den Nationen ähnlich? Wer da Favorit ist?
Da ist ganz vorne dran die USA und Brasilien, also in der Weltspitze auf jeden Fall. Im Europäischen ist Russland, die jetzt aber nicht starten, und Italien, das sind echt so die, die hatten einen ganz krassen Weg. Die waren so 2017, glaube ich, das erste Mal auf der Bildfläche. Und betreiben das recht professionell. Also jetzt nicht hauptberuflich, aber allein schon so, wie die trainieren und wie Strukturen da sind. Und die sind gerade amtierender Europameister.
Krass. Das heißt, das zeigt ja auch, dass es ein gutes Beispiel ist, dass wenn man in den Sitzvolleyball starten möchte, dass man auch gute Chancen hat mit viel Power und mit wirklich ja, Lust und auch einem Konzept dahinter erfolgreich sein kann.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man, sag ich mal, eine klare Behinderung hat, wie jetzt zum Beispiel eine Amputation oder einfach Fehlbildungen oder einfach Verletzungen von Extremitäten, das sind die Behinderungsbilder, sag ich mal, die erstens ganz klar klassifizierbar sind und zweitens den Sport trotzdem auf diesem Level ermöglichen. Also man braucht halt eine Rumpfstabilität, das heißt jemand mit einem hohen Querschnitt, für den wäre es die Sportart nicht ideal. Und wenn man dann noch ein bisschen sportliches Geschick und Können hat und den Ehrgeiz, dann hat man da schon Chancen. Also man ist jetzt nicht direkt eine Nationalmannschaft, aber die Türen sind dafür schon offen. Und okay. Die Strukturen hier in Deutschland auch da. Also der Deutsche Behindertensportverband fördert auch Sitzvolleyball. Von daher ja auch Trainingslager und eben Wettkämpfe im In- und Ausland gehören dann schon dazu.
Das ist echt cool. Und jetzt gerade mit den Paralympics, wenn jetzt Paris 2024 um ist, die Paralympics auch im Sitzvolleyball um sind, erwartet ihr dann da nochmal irgendwie einen Strom an Interessenten?
Also einen Strom jetzt nicht, das wäre mega. Aber natürlich ist es die Verantwortung von uns Vereinen, von den Mannschaften, das aufzugreifen, weil es gibt keine bessere Chance als dann ja September, wenn das dann soweit ist und das auch im Fernsehen zu sehen sein wird und in den sozialen Medien. Da müssen wir noch kreativ werden und sagen, hey, wir nehmen das auf und wir machen Schnuppertraining, um einfach auch dieses Wissen, hey, da gibt's was, aufzunehmen und nicht nur bei dem Wissen zu lassen, sondern ein Erleben zu schaffen.
Ja, wenn wir uns jetzt deine Karriere anschauen, dann gehörst du zweifelsohne zu den besten Sitzvolleyballerinnen Deutschlands. Kannst du dir da ein Leben ohne den Sport überhaupt noch vorstellen?
Also aktuell spiele ich jetzt nicht in der Nationalmannschaft. Und auf die andere Frage, nein, ich kann es mir nicht vorstellen. Also auch der Vereinssport, der jetzt einfach so meine Woche füllt. Und auch nicht nur in der Halle, sondern eben halt auch zum Beispiel jetzt hier zu sein, den kann ich mir nicht mehr wegdenken. Also der Sport hat nicht mehr so die Priorität wie zu sein in der Nationalmannschaft, wo einfach ja der ganz, ganz vorne war. Aber er ist immer noch ein sehr großer Teil in meinem Leben.
Aber was ist das auch für ein Feeling, für die Nationalmannschaft zu spielen?
Ja, ein richtig cooles. Also gerade jetzt, wir haben ja die Europameisterschaft im Fußball und wenn da vorneweg die Hymne erklingt, da habe ich mich jetzt schon tatsächlich zweimal zurückversetzt gefühlt in die Halle. Und dann kommt einem so selber einfach diese Zeit wieder in Erinnerung. Und ich habe die relativ schnell so wieder vor mir, weil man hatte dann so zum Warm-up schon seine Abläufe oder einfach seine Rituale. Und dann kommt jetzt alles nacheinander und dann kommen die Hymne und dann geht's los. Ne? Dann ist wirklich so voller Fokus. Und ja, das ist ein cooles Gefühl, definitiv.
Aber warst du dann bei den Spielen für die Nationalmannschaft aufgeregter? Wie vor dem Spiel mit Hoffenheim?
Manchmal schon, also sicherlich. Ja, spontan habe ich gerade Budapest 2019 Europameisterschaft Spiel um Platz 3 im Kopf, was auch ein Tiebreak wurde, ein 5-Satz-Spiel gegen die Ukraine damals, was wir verloren haben, ganz knapp. Und ja, ich spiele eigentlich auf der Position der Libera. Ja, da weiß ich schon noch, da war ich mir der Verantwortung schon sehr bewusst, hey, die Annahme muss jetzt da sein, sonst ist kein Spielaufbau möglich. Da war schon auch so ein Aufgeregtsein dabei. Mit Hoffenheim heißt es aber nicht, dass ich die Spiele weniger ernst nehme. Wir hatten erst jetzt Deutsche Meisterschaft Anfang Juni und hatten da ein wichtiges Spiel, eben auch die Platzierung. Und dann da die zu sein, die jetzt einfach schon ja, seit langem dabei ist und dann auch Ruhe ausstrahlt, die Abwehr mit organisiert. Da ist schon eine Aufgeregtheit da, aber ich glaube, ich kann mittlerweile anders mit ihr umgehen.
War das dann auch rückblickend dein Karriere-Highlight bisher?
Nee, das Highlight war tatsächlich die Qualifikation für Tokio. Die war noch Anfang 2020, da sind wir nach Kanada geflogen, um das letzte Ticket damals zu ergattern. Das haben wir zwar verloren, aber es war wirklich so mit ein Highlight, allein schon bis dahin gekommen zu sein. Und ich selber habe in meiner Zeit in der Nationalmannschaft keine Medaille gewonnen. Platz 4, dann öfters noch. Also wir haben uns von Platz 8 oder 9 hochgearbeitet. Also ich habe schon einen Teil dieses Weges noch miterleben dürfen. Und tatsächlich sind mittlerweile schon auch Medaillen da. Und deshalb habe ich auch vorher gesagt, die sind auf dem richtigen Weg.
Ha, der undankbare vierte Platz.
Ja, kennt jeder Sportler.
Ja. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du spielst auf der Position Libera. Was sind dann so deine Aufgaben im Spiel?
Also ich komme dann, wie im Standvolleyball halt auch, hinten für die Abwehr rein. Und meine Aufgaben sind dann schon, die Annahme in Abwehr zu organisieren und eben halt auch meistens den Angreifer, der dann rausgeht, dem mal eine kurze Verschnaufpause zu gönnen auf der Bank und selber halt hellwach da zu sein, auch ein bisschen die Gegner zu kennen. Das heißt, schon beim Einspielen gucke ich, wo gehen die Aufschläge hin oder wie greifen die an, wenn die sich einschlagen. Und ja, zu wissen, okay, hier der neben mir sitzt, das ist dessen Schokoladenseite oder da und da. Zum Beispiel in der Nationalmannschaft war es auch so, dass ich eine Mitspielerin hatte, die eine Armprothese getragen hat und die neben mir saß, also die ich nicht ersetzt habe. Aber dann ist ganz klar, okay, da muss man die langen Bälle für sie mit abdecken, weil sie kann jetzt nicht im Pritschen so gut annehmen oder so sicher anzunehmen. Genau, und das ist dann meine Aufgabe als Libera. Und vom Typ her bin ich auch mit, also die emotionalere im Team. Genau, das heißt, manchmal sind es tatsächlich so die Liberos, die so drauf sind. Das ist auch noch mit meine Aufgabe, für die Stimmung auf dem Feld zu sorgen. Und ich mag es halt, dass ich immer da sein muss. Also ich komme rein, mache dann hinten die Position 1-6-5, bin dann wieder auf der Bank. Solange ist der Aufschläger dran und wenn es dann halt den Aufschlagwechsel gibt wegen Fehler, bin ich wieder drin und ich muss halt auf dem Punkt da sein, auch vom Kopf her. Und das
heißt, du bist ja noch die, die die Stimmung macht und die Leute anfeuert?
Ja, jetzt nicht ganz alleine, aber schon, das gehört für mich voll dazu. Also wenn es das nicht gäbe, dann wäre es auf jeden Fall deutlich langweiliger.
Aber wo würdest du jetzt sagen, was ist deine größte persönliche Stärke im Spiel?
Wirklich diesen Team-Spirit zu halten. Also das ist ja typisch in der Sportart, wenn so einer den Kopf hängen lässt, weil es gerade nicht läuft, dann kann das ganz schnell von einem zum nächsten springen. Und ich bin generell so der Typ, der sagt, hey, Herausforderungen sind dazu da, um sie ja auch anzunehmen und sie zu meistern. Und das ist schon so, gerade wenn jetzt zum Beispiel ein Fehlaufschlag ist oder so, na und ich sitze ja hinten, dann nochmal hinzurutschen bis an die Grundlinie und sagen, hey, komm, nächster Ball, Fokus auf die Annahme oder so. Das ist so mein Support und denke ich auch so mit meiner Stärke, aus der dann natürlich schon auch eine Annahme erfolgen muss. Also reden allein hilft nichts.
Was ich noch kurz erwähnen möchte, ich habe jetzt auf jeden Fall gelernt, dass Libera die weibliche Form von Libero ist. Das wusste ich nämlich davor nicht. Also
ja,
danke.
Ich sage ganz oft Libero, aber jetzt, wo ich über mich gesprochen habe, ohne das jetzt irgendwie voll in den Fokus rücken zu wollen. Aber tatsächlich, ja, bei den Frauen sagen wir immer Libera.
Cool, das habe ich was dazu gelernt. Ja, aktiv, attraktiv und inklusiv, so beschreibt dein Verein Anpfiff Hoffenheim den Sitzvolleyball. Was bedeutet dir so das Vereinsleben, also sowohl im kompetitiven als auch im sozialen Sinne?
Also das Vereinsleben bedeutet mir sowohl auf dem Feld als auch neben dem Feld viel, weil wir da einfach aktiv sind. Und das würde ich auch tatsächlich so vor dem Wettbewerb stellen. Zumindest jetzt in der aktuellen Situation oder Phase. Es bedeutet mir deshalb viel, weil ich da Menschen kennengelernt habe, die einfach auch das Leben leben mit all den Höhen und Tiefen und wir uns manchmal gegenseitig einfach mehr supporten oder einfach auch besser kennen als ja vielleicht Arbeitskollegen und den Weg miteinander gehen und ja auch halt ja mal Geburtstage feiern und einfach auch sonst abseits vom Feld irgendwie zumindest Kontakt haben, aber auch was miteinander machen. Und das andere durch Wettbewerb, ja, mega wichtig. Also ich, genau, deshalb mache ich auch Sport, um mich vergleichen zu können. Und Wettbewerbe bringen halt auch mit sich die ganze Orga, zum Beispiel von einem Heimturnier, das schweißt ja auch wieder zusammen. Und natürlich auch, wenn man auf ein Turnier fährt, sei es jetzt mit der Deutschen Bahn oder, also ohne Schleichwerbung machen zu wollen, oder halt auch mit dem Mannschaftsbus. Und gemeinsam zu siegen, gemeinsam zu verlieren, einfach das zusammen. Für mich auch einen hohen Stellenwert, aber tatsächlich das Wettbewerbsspiel heutzutage nicht mehr ganz so hoch wie noch vor ein paar Jahren.
Welche Bedeutung hat das Wort Anpfiff?
Also es kommt tatsächlich von der Stiftung Anpfiff ins Leben, die uns, ja, aus der wir heraus entstanden sind. Sitzvolleyball war damals ein Projekt und ist dann tatsächlich so gewachsen, dass eine Mannschaft zustande kam, die eben auch wettbewerbsfähig wurde Und um an Wettkämpfen teilzunehmen, mussten wir aber halt Mitglied im Sportverein sein und deshalb wurde Anpfiff Hoffenheim gegründet. Für mich persönlich ist es jetzt nicht nur der Anpfiff zum Spiel, sondern tatsächlich auch ein Anpfiff oft in so eine neue Phase, über den Tellerrand rauszublicken, hey, da gibt es ja noch was anderes, hey, da gibt es Menschen mit einer Behinderung, mit denen kann ich Sport machen oder eben halt auch für Menschen, die einen Unfall hatten, eine Erkrankung hatten, die plötzlich ja den Boden unter den Füßen weggezogen bekommen haben, zu sagen, hey, hier Anpfiff, echt in neues Leben, Anpfiff für neue Perspektiven, Anpfiff zum, ja, einfach auch um zu dir selber wiederzufinden. Das hört sich jetzt gerade so ein bisschen kalenderspruchmäßig an, aber tatsächlich ist das das, was wir erleben.
Ich finde es gar nicht kalenderspruchmäßig, ich finde es cool, deswegen habe ich dich auch gefragt, weil ich das selber auch so ein bisschen interpretiert habe und da jetzt nochmal die Bestätigung zu haben, ist sehr schön. Anpfiff ins Leben ist ja jetzt auch was, wo du dich sehr stark engagierst. Kannst du uns darüber noch so ein bisschen mehr erzählen, was da auch als Leitmotiv dahinter steckt?
Ja, ich habe einen Minijob bei Anpfiff ins Leben, also hauptberuflich mache ich was anderes. Anpfiff ins Leben ist die Jugendsportförderung in den Sportarten Fußball, Eishockey, Handball und auch Golf, was einfach bei uns in der Region ist und ist sehr stark unterstützt von der Dietmar-Hopp-Stiftung. Und ja, der Slogan heißt auch, wir schaffen Perspektiven. Das machen sie in der Jugendsportförderung, aber auch in inklusiven Settings. Die Bewegungsförderung für Amputierte, aus der Sitzvolleyball hervorging, damals noch als Projekt. Oder auch den inklusiven Gedanken, der generationsübergreifend ist, dass Anpfiff ins Leben auch an der Grundschule in Hoffenheim mit unterstützt und da Angebote hat für Kinder, aber auch für Senioren aus dem Seniorenheim im Ort. Genau, und das so das Regionale sieht. Aber auch über die Grenzen hinausgeht, mittlerweile auch mit einer Vereinsberatung, also deutschlandweit, und dementsprechend auch Schulungen anbietet und ja, eine 360-Grad-Förderung hat.
Also schon ein ziemlich großes Konstrukt, was da um Anpfiff ins Leben herum entstanden ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele festangestellte Mitarbeiter die haben, aber das ist von der Struktur so aufgebaut, dass Anpfiff ins Leben quasi in den Vereinen vor Ort die Jugendförderzentren hat. Also ja, bei uns halt Ludwigshafen, Speyer, Hoffenheim, ja, Waldorf, wo die direkt am Verein dran sind und dann dort auch eben in dem Bereich Soziales Angebote machen oder das Teil der Förderung ist, aber auch Schule und Beruf, dass man die Kinder nicht nur auf den Sport hin abzielt fördert, sondern auch, dass die eine gute Schulbildung haben, dass die Hausaufgaben Unterstützung haben, dass man schaut, okay, wer braucht da wo Unterstützung und eben auch Sozialprojekte zu haben, zu sehen, hey, es gibt Menschen, die machen anderen Sport, es gibt Senioren, es gibt ja Menschen, die Hilfe brauchen, wie können wir als Jugendmannschaft die unterstützen? Und das ist so das Ganzheitliche, wie man es auch nennen könnte.
Und sehe ich das richtig, dass du so deine sportliche Zukunft mehr und mehr so Richtung Engagement neben dem Platz lenkst, um einfach auch nochmal den Sport nach vorne zu treiben und da auch nochmal zu unterstützen?
Das habe ich tatsächlich jetzt nicht so wirklich fokussiert, aber das ist so gekommen, hat den Grund, dass ich selber krankheitsbedingt mal komplett pausieren musste. Da wurde so ein Reset-Knopf gedrückt und da war Sport und auch so der Alltag ganz auf Null gesetzt. Und ja, was mir damals aber geholfen hat, war eben der Kontakt zur Mannschaft und dass sie auch alle gesagt haben, hey, komm zurück, wir kämpfen mit dir, du wirst wieder auf dem Feld sein. Und damals hat mir es eben geholfen, und ich habe viel über den Sport auch nachgedacht und es auch reflektiert und eben überlegt, ja, was kann mein Beitrag jetzt sein? Ich kann gerade nicht aktiv spielen, aber was gibt mir der Sport und was gibt der Sport anderen und was kann ich tun? Und dann kam das halt, ja, dass ich auch einen Minijob bekommen habe. Also ganz banal, das war halt auch während der Pandemie und ich habe dann das Hygienekonzept geschrieben, damit meine Mannschaft wieder trainieren darf. Und so kam das eins ins andere, dass halt auch Verbände da aufmerksam geworden sind. Der Rudi Sonnenbichler, mein Trainer, Heimtrainer, der war da schon viel länger aktiv und der hat mich dann auch oft mitgenommen und gesagt, hey Salome, ja, du hast ein Handicap, du hast Bock auf Sitzvolleyball, gleichzeitig hast du beruflich auch einen gewissen Hintergrund und komm doch mit. Und so ist es immer mehr gewachsen.
Dann schauen wir abschließend noch auf den Menschen Salome. Was machst du gerne in deiner Freizeit, wenn du mal nicht Volleyball spielst?
dann verbringe ich die Zeit gerne mit Familie und Freunden. Ich bin gerne in der Natur, aber auch auf Reisen und bin insgesamt einfach entdeckungsfreudig, lerne gerne andere Menschen kennen. Also ich bin dann draußen unterwegs, aber schon auch in meiner Homebase zu finden. Also diese Ruhezeiten oder einfach mal ganz entspannt und gechillt, das gibt es auf jeden Fall auch.
Gibt es dann irgendein Abenteuer oder eine Aktivität, die du gerne nochmal erleben möchtest?
Ja, ich würde gerne noch mehr reisen und ich hoffe, das erfüllt sich bald, weil mein Bruder, der arbeitet auf Papua-Neuguinea in der Entwicklungshilfe und wenn alles klappt, dann bin ich in ein paar Wochen schon dort und einfach mal da so, ja, eine Fernreise zu machen in ein Land, das auch nicht so touristisch ausgebaut ist, darauf freue ich mich sehr und im sportlichen Bereich, ja, ich würde gerne mehr Sport auf dem Wasser machen, auch mit ein bisschen Speed. Das gibt's alles, aber irgendwie habe ich es halt noch nicht gemacht.
Ich sehe dich da, wie heißt dieses Ding, wo du so über dem Wasser schwebst?
Also Wakeboarden.
Wakeboarden, genau.
Würde ich tatsächlich super gern. Oder auch Kiteboard.
Ja.
Genau.
Vom Wind. Sehr gut. Dann, ja. Hast du vielleicht abschließend noch einen persönlichen Mutmacher-Tipp fürs Leben?
Also mein Motto ist tatsächlich hey, Herausforderungen sind dazu da, um dran zu wachsen und um sie zu überwinden. Und das ist das, was ich persönlich erlebt habe und wobei mir halt auch der Sport unter anderem geholfen hat und was ich auch so ein bisschen beruflich mache und ich dadurch auch wirklich viel Kontakt mit Menschen habe, die mit allem Möglichen zu strugglen haben und zu sagen, hey, gib nicht auf und bleib nicht auf der Couch, sondern geh raus. Und da gibt es Menschen, ja, da gibt es Menschen, da gibt es Sport und noch andere Dinge. Und das ist aber auch direkt verbundenes Angebot, wenn da jemand Bock drauf hat oder auch sagt, hey, ich habe zwar manches gehört, aber ich kann es mir gar nicht vorstellen, dann meldet euch an Pfiff Hoffenheim und Sitz Volleyball ist auch online zu finden. Und ansonsten habt Spaß und ja, macht Sport.
Das fühlt sich jetzt fast schon an, als hättest du die Bühne jetzt schon genutzt, ne? Die kommt jetzt nämlich, die Bühne. Wir sind am Ende angelangt an der Folge und ich möchte mich bei dir oder wir möchten uns bei dir bedanken, dass du diesen Weg extra auf dich genommen hast, dass du vor allem uns auch angesprochen hast, weil du kamst ja auf uns zu, hast gesagt, habt ihr vielleicht Lust, eine Folge über Sitzvolleyball zu machen? Und ich kann dir auf jeden Fall sagen, das hat sehr viel Spaß gemacht. Du hast uns nämlich nicht nur total offen und ehrlich deine Geschichte geteilt, was ich voll schön fand, sondern du hast uns auch gezeigt, welchen Platz Sitzvolleyball in der Parasportwelt einnimmt. Und es ist ein schöner Einblick gewesen, den wir bekommen haben. Und es war auch sehr gut erklärt. Es hat sehr viel Spaß gemacht, zuzuhören. Und ich hoffe, unseren Zuhörern ging es genauso. Also vielen Dank, dass ihr auch heute wieder bei der neuen Folge Beyond Sports am Start wart. Und Salome, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Sitzvolleyball in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Sitzvolleyball. Die Bühne gehört dir.
Ja, wenn du Lust hast auf eine rasante Sportart, die Bewegung, viel Bewegung und auch actionreiche Aktionen beinhaltet, die Teamgeist mit sich bringt und ja, die einfach körperlich, aber auch mental und kognitiv von dir einiges abverlangt, aber die einfach mega fetzt, dann komm zum Sitzvolleyball und gar nicht lang drüber nachdenken oder reden, sondern einfach machen. Und am 29. November haben wir unser Nikolaus-Turnier in Hoffenheim. Das ist ein richtig cooles, legendäres Spaßturnier. Ja, als Firmenmannschaft oder als Einzelperson. Hey, sei dabei und verpasse auf jeden Fall nicht den Einzug des Nikolaus. Es ist gerade Sommer, heute sehr warm. Man denkt noch nicht an Weihnachten, aber das ist die Möglichkeit, um es einfach mal ganz unverbindlich auszuprobieren.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.